Hätten wir damals das Konzept von Idle Mindfuck dem Gaming-Experten gezeigt, hätte wahrscheinlich jeder Gaming-Experte gesagt, dass das niemals funktionieren wird aus dem und dem und dem Gründen. Wir hatten halt das Glück, dass wir ein Produkt hatten, das organisch am Anfang schon Traction bekommen hat. Die allermeisten erfolgreichen Games zum Beispiel haben das aber nicht. Es hätte ja niemand wissen können, dass wir irgendwie erfolgreich werden, weil wir tatsächlich keine Ahnung vom Gaming hatten und tatsächlich auch noch nie für irgendwas erfolgreich gegründet hatten.
Hier ist der Gründerszene-Podcast So geht's Startup. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihren bisherigen Weg und wir hoffen auf viele, viele Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ich bin Georg Reeth, Redakteur bei Gründerszene und spreche heute mit Daniel Stammler. Er ist der Chef und einer der Gründer von Kulibri Games und er hat gerade sein Startup für knapp 120 Millionen Euro an Ubisoft verkauft, ohne jemals VC-Geld eingesammelt zu haben. Eine ziemliche Leistung, wie ich finde. Und ich möchte heute herausfinden, wie er das geschafft hat. Hallo Daniel.
Hallo.
Wir haben uns das erste Mal vor ungefähr 3 Jahren kennengelernt. Ich weiß noch ganz genau, das war bei uns im Office. Ihr kamt zu 5 oder 6 rein. Das Ganze hatte so ein bisschen WG-Charakter. Und jetzt, einige Monate später, plötzlich ein 120-Millionen-Exit. Wie passen diese beiden Sachen zusammen?
Ja, ich glaube, die passen tatsächlich sehr gut zusammen. Wir haben ja damals gestartet, auch tatsächlich in der WG bei uns, von Janosch und mir im Wohnzimmer, weil es uns einfach darum ging, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was aufzubauen. Und das war, glaube ich, auch die Zeit, wo wir dich dann damals besuchen gekommen sind. Ich glaube, da waren wir auch noch in Karlsruhe, noch gar nicht in Berlin, als wir das erste Mal bei dir waren. Und seitdem ist aber viel passiert und wir haben den Weg durchgemacht von dem eben Startup-Charakter und tatsächlichen WG-Startup bis hin zu jetzt eben einer recht professionellen Firma mit über 100 Mitarbeitern. Und jetzt im Januar eben auch Teil von Ubisoft.
120 Millionen. Ich wollte eigentlich gerade nochmal auf diesen Vergleich ansprechen. Damals kleine WG, jetzt 120 Millionen. Kommt dir das auch wie so ein krasser Unterschied vor oder passt das alles so ineinander, weil es so ganz normal gewachsen ist? Hättest du es damals gedacht, dass du jemals irgendwie einen 120 Millionen Exit hinlegst?
Also das ist für mich irgendwie so, da zwei Seiten. Und die ist noch schwierig wirklich zu realisieren. Auf der einen Seite natürlich fühlt sich das alles irgendwie richtig an, weil wir einfach Schritt für Schritt weitergekommen sind. Es fühlt sich auch alles gar nicht so arg schnell an, sondern wir haben immer noch viel die gleichen Leute dabei, natürlich das gleiche Produkt, die gleichen Prozesse, Strukturen. Auf der anderen Seite ist es natürlich super krass und das ist auch irgendwie, finde ich, immer noch schwierig, das zu realisieren, dass man doch echt viel Wert in relativ kurzer Zeit geschaffen hat. Und da sind wir auch super dankbar dafür. Also super dankbar für alle, die uns das ermöglicht haben, für das Team, ohne dass es nicht möglich gewesen wäre. Google, Apple haben uns unterstützt, unsere Businesspartner haben uns unterstützt. Und das ist natürlich schon, also man muss auch am Ende sagen, es gehört auch immer viel Glück mit dazu. Ohne Glück hätte das Ganze auch nicht so geklappt.
Was meinst du damit jetzt konkret? Wo hattet ihr am meisten Glück?
Ich glaube, es gibt nicht so diese eine Sache, bei der wir irgendwie so viel Glück hatten, aber ich glaube, es gibt hunderte kleine Sachen. Also zum Beispiel, als wir die erste Version von Idle Mindfuck und damals unserem Spiel, das jetzt den ganzen Filmerfolg vorangetrieben hat. Als wir die erste Version davon konzipiert haben, hatten wir echt über viele kleine Sachen uns lange unterhalten, machen wir das jetzt so oder so. Zum Beispiel ist es so, dass in Idle Mindfuck wir tatsächliche animierte Charaktere haben, die dann eben in den Minen arbeiten. Wir haben uns lange überlegt, sollen wir das nicht simpler machen, sollen wir irgendwie nur so Balken nehmen, die sich automatisch füllen oder so. Und das war eigentlich dann am Ende schon eine zufällige Entscheidung, weil wir dachten, na gut, komm, lass uns die Charaktere nehmen, was sich dann rückwirkend als einer der Kernpunkte herausgestellt hat, weshalb das Spiel erfolgreich wurde. Und so gab es, glaube ich, in der Zeit viele, viele Entscheidungen, die wir auch einfach hätten anders treffen können, wo dann auch was wahrscheinlich nicht so erfolgreich rausgekommen wäre. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Timing gut gewesen. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt auf dem Markt, wo wir auch damals mit unserem Spiel noch nicht viel Konkurrenz hatten. Und da auch so ein bisschen zufällig oder bewusst, das ist schwierig zu sagen, aber eine Nische gefunden haben, die wenig Konkurrenz hatte, was uns auch überhaupt das ermöglicht hat, damals als Startup ohne Investment einfach in den Markt zu gehen. So, und weil wir einfach organische Downloads bekommen haben, weil es diese Nische gab, was man eigentlich mit den meisten Spielen nicht bekommt, sondern wo man erstmal dann investieren muss in Marketing, was dann aber natürlich sehr viel Geld vorab benötigt.
Es sagen ja ganz viele Gründer, die erfolgreich sind, wir hatten so viel Glück. Es ist natürlich auch sehr, sehr viel mehr erforderlich, was bei euch natürlich auch der Fall war. Aber wenn man weiß, okay, so viel Glück gehört dazu, ist man dann vielleicht auch gewillter, einfach mal bestimmte Dinge einfach auszuprobieren?
Wie war das bei euch? Ich bin immer der Meinung, Glück ist die eine Sache, Glück ist wichtig. Auf der anderen Seite kann man das Glück, glaube ich, auch so ein bisschen erzwingen, indem man einfach viele Sachen probiert. Und bei uns war es so, wir kommen tatsächlich auch gar nicht so aus dem Gaming, sondern wir haben am KIT in Karlsruhe studiert und wollten unbedingt eine Firma gründen und haben das auch immer wieder probiert, hatten die verschiedensten Ideen, die verschiedensten Projekte auch teilweise schon dann auch mal ein halbes Jahr dran gesessen und wirklich Gas gegeben und haben halt immer dazu gelernt. Das hat dann, am Anfang hat das vor allem nicht geklappt, weil wir als Team große Fehler gemacht haben. Dann später waren wir als Team schon ein bisschen eingespielt, hat das Produkt aber nicht so viel Potenzial zur Skalierung gehabt und so. Aber wir haben es immer wieder probiert und dann mit Idle Mind Tycoon und Colibri Games hatten wir dann eben mal das Glück, dass dann auch alles so gepasst hat und wir dann auch die Firma aufbauen konnten daraus, aus der Keimzelle. Aber ich bin der Meinung, wenn man es einfach nicht probiert, dann wird man wahrscheinlich auch kein Glück haben. Und je öfter man es probiert, desto eher hat man dann irgendwann auch mal Glück.
Okay, und wendet ihr das tatsächlich jetzt auch bei euch im Unternehmen so an? Also testet ihr häufiger und lasst Sachen auch mal fallen, wenn es nicht geklappt hat? Wie macht ihr das?
Unser Unternehmen ist so ein bisschen in zwei Teile geteilt, kann man so sagen. Der eine Teil ist eben Idle Mind Tycoon und Live Games. Games as a Service. Das ist das, wo wir unsere 10 Millionen Spieler jeden Monat mit Updates, mit neuen Funktionen im Spiel bei Laune halten und denen immer mehr bieten im Spiel. Und der Teil ist schon, würde ich sagen, weniger glückgetrieben, weniger experimentell getrieben, sondern mehr so, wir kommen ja auch ursprünglich aus dem Schwabenland, mehr so das typisch Schwäbische. Wir machen einfach ein Update pro Woche und machen das Spiel jedes Mal besser. Und da ist natürlich auch Kreativität wichtig, da ist Spielerverständnis wichtig, aber da ist auch einfach viel Konsistenz, viel harte Arbeit wichtig und das immer voranzutreiben. Und die andere Seite der Firma sind die neuen Spiele. Und bei neuen Spielen ist es ganz anders. Bei neuen Spielen kann man nicht so viel mit Daten arbeiten, bei neuen Spielen kann man nicht so viel mit was Existierendem arbeiten, was man nur Woche für Woche um 2% besser macht, sondern bei neuen Spielen muss man eben from scratch anfangen. Und da haben wir schon einen breiteren Approach, wo wir jetzt drei Teams haben, die an verschiedenen Prototypen arbeiten und die Prototypen dann auch sehr schnell am Markt testen. Das heißt, wir launchen eine Testversion von den Spielen in der Regel auch nach 3 bis 4 Wochen, um so das erste Marktfeedback zu bekommen. So, ist das Spiel was überhaupt so als Konzept ganz grundsätzlich ankommt, oder ist es was wir lieber gleich bleiben lassen sollten? Und auf der Seite ist es schon so, dass wir viele Sachen ausprobieren und dann auch die meisten Sachen am Ende wieder einstellen.
Und ihr stellt die meisten Sachen ein, weil sie nicht gut genug sind von der Qualität, weil die Nutzer nicht darauf reagieren. Wonach entscheidet ihr das?
Also das am Ende schon das Marktfeedback. Also wir schauen uns dann so die Markt-KPIs an. Im Mobile-Bereich funktioniert es in der Regel so, dass man in einem Land mal launcht. Das ist dann auch immer unter anderem Firmennamen und so, damit die Spieler nicht schon die Expectation haben und die Spieler auch nicht unglücklich sind mit der Brand, wenn das Spiel dann doch wieder eingestellt wird. Und dann wird es einfach mal gelauncht und dann wird einfach mal getestet. So die Hauptkennzahl ist da Retention. Das heißt, wie viele Spieler kommen zum Beispiel nach einem Tag zurück, kommen nach 7 Tagen zurück, kommen nach 30 Tagen zurück, weil das eigentlich so das Maß ist dafür, wie gut ein Spiel wirklich ist. Und dann in zweiter Linie kommen dann auch Monetarisierungsfaktoren mit hinzu. Das sind dann solche Sachen wie viel kostet denn im Durchschnitt ein Install, wenn man die Installs im Performance-Marketing akquiriert? Wie viel verdienen wir denn im Durchschnitt pro Install in den ersten 7 Tagen? Wie viel Werbung schauen die User etc.? Aber das ist dann eigentlich schon erst zweitgradig. So der erste Punkt ist die Retention. Kommen die Spieler überhaupt zurück? Oder ist das Spiel nicht gut genug und die Spieler kommen gar nicht erst zurück?
Als wir uns vor 3 Jahren getroffen haben, hast du eine Aussage zu 2020 gemacht. Jetzt fällt es mir natürlich leicht, darauf rumzureiten. Da meintest du nämlich, dass ihr bis dahin 5 Spieler am Start haben wollt. Das habt ihr jetzt nicht. Was ist denn der Grund dafür?
Genau, der Grund ist, dass auf der einen Seite, dass unser voller Fokus auf Idle Mind Tycoon und dann teilweise auch auf Idle Factory Tycoon lag, weil wir einfach gemerkt haben, das Spiel hat so viel Potenzial. Wir haben so viele Spieler und in dem Spiel, wir sollten uns lieber darauf fokussieren, das Spiel einfach immer besser und besser zu machen. Und das ist auch so der Hauptgrund. Also die meisten unserer Leute im Team arbeiten immer noch an Idle Mind Tycoon. Und das wird auch weiterhin so sein, weil das einfach so viele User hat und das einfach Verschwendung wäre, wenn man das nicht weiter besser macht.
Ist klar, aber könnte man nicht einfach parallel dieses Team haben und dann das Team, was diese anderen 3 Spiele, die du versprochen hattest, macht?
Ja, in der Theorie kann man das natürlich. In der Praxis haben wir lange Zeit gar nicht erst probiert, neue Games zu machen, weil ich glaube, um neue Games zu machen, braucht man natürlich super gute Leute auf den neuen Games. Das sind aber auch gleichzeitig die Leute, die eben auch Idle Mind Tycoon so weit vorangebracht haben. Jetzt tatsächlich auch seit der Ubisoft Acquisition investieren wir deutlich mehr wieder in neue Games. Auch das wovon ich vorher erzählt habe mit unserem Approach, dass wir viel testen am Markt. Das ist auch was, was wir jetzt erst seit diesem Jahr wieder gezielt machen, weil wir jetzt eben über Ubisoft auch einfach längeren Horizont haben, in dem wir denken und auch deutlich mehr wieder investieren in neue Games, auch mehr Leute einstellen für neue Games und da dann eben versuchen, das nächste Idle Mind Tycoon darüber zu finden.
Ihr hattet schon mehrfach in den letzten Jahren gesagt, dass ihr von Investoren oder Käufern angesprochen wurdet. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Das sind wahrscheinlich auch ein paar Monate vorher ins Land gegangen, bevor es dazu kam. Kannst du mal kurz erklären, wie es wirklich dazu kam und warum ihr euch jetzt für Ubisoft entschieden habt und zu dem Zeitpunkt?
Der Zeitpunkt war eigentlich, weil wir uns dachten, wir sind jetzt als Firma an dem Punkt, an dem wir eigentlich doch schon recht professionell sind, recht stabil sind, aber so, um auf das nächste Level zu kommen, ein internationaler Partner uns helfen würde. Also ein gutes Beispiel ist da China. Wir haben festgestellt, um in China wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir lokale Präsenz. Und dann haben wir auch ziemlich schnell festgestellt, dass wir mit Colibri Games nicht ein Office in China aufmachen sollten, weil das unsere Fähigkeiten sprengen wird und die Komplexität zu hoch wird und wir keine Ahnung haben, wie das geht. Und da ist zum Beispiel Ubisoft als Partner sehr gut. Denn Ubisoft hat eben schon Offices in China und Ubisoft als globaler Player kann dann auch gut uns noch in den chinesischen Markt vertreten. Und das sind so Themen, wo wir uns dachten, okay, jetzt als Firma, wir waren dann so 3,5 Jahre alt als Firma, wo das Thema dann so langsam mal aufkam. Und für uns hat sich das an einem guten Zeitpunkt angefühlt, weil eigentlich so alles gesättigt war, alles stabil war. Und dann haben wir einfach mal angefangen, wieder die Konversation aufzunehmen. Und wir hatten aber den großen Vorteil, dass wir eben gewachsen sind, dass wir in einer guten Position waren, wenn wir nicht hätten Anteile verkaufen müssen, sondern wir einfach hätten sagen können, okay, sorry, nee, das passt nicht. Und am Ende, Ubisoft hat, finde ich, einen sehr guten, sehr fairen Preis geboten. Es waren ja letztendlich quasi 120 Millionen für 75%. Und Ubisoft als Partner, wir haben uns auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden, ist natürlich auch als Unternehmen mit Headquarters in Paris sehr viel angenehmer in der Zusammenarbeit, weil es einfach ein kurzer Flug ist und es nicht irgendwie nach China geht oder nach an die West Coast geht. Und der dritte Punkt ist aber auch, und das war uns auch sehr wichtig, so wir haben mit Ubisoft eben eine gewisse Earnout-Struktur, die uns auch als Gründer incentiviert, noch weiter Gas zu geben, weiter dabei zu bleiben und nicht so quasi das Baby jetzt abzugeben und dann gar nichts mehr damit zu tun haben. Und das war uns schon wichtig. So für uns war das Ganze jetzt kein Exit in dem Sinne, dass wir die Firma verkauft haben und nichts mehr damit zu tun haben wollen, sondern für uns war das eigentlich ein Zwischenschritt. Wir haben mal jetzt viel Stabilität für die Firma garantiert, wir haben viel Langlebigkeit für die Firma garantiert, aber nichtsdestotrotz sind wir als Gründer weiterhin dabei und haben jetzt aber auch die Möglichkeit, eben wie mit neuen Games auch ein bisschen breiter zu investieren, weil wir natürlich nicht mehr so viel Risiko tragen müssen.
Wie passt das überhaupt zu Ubisoft? Die verbinde ich irgendwie mit so großen AAA-Spielen, nicht mit einem Mobile-Game?
Genau, also Ubisoft ist natürlich im AAA-Bereich sehr erfolgreich mit Spielen wie Assassin's Creed, die wahrscheinlich fast jeder mal gehört hat. Und das ist auch Ubisofts Kern-DNA. Und tatsächlich hat Ubisoft in ihrem Kernbereich selten Akquisitionen gemacht. Und Ubisoft gibt es ja auch schon seit über 20 Jahren. Das ist eine Company mit sehr viel Historie. Nichtsdestotrotz hat Ubisoft auch gemerkt, dass der Mobile-Gaming-Markt eben immer größer wird. Inzwischen ist der Mobile-Gaming-Markt auch größer als der PC- und Konsolenmarkt. Und da war Ubisoft von ihrer Natur aus wenig vertreten und hat deswegen angefangen, auch Firmen im Mobile-Markt zu akquirieren, wo wir dann eben die letzte und größte davon waren. Und ich glaube, es ist eine gute Strategie, weil Ubisoft ist im AAA-Bereich super stark. Da sind die natürlich Weltliga. Im Mobile-Bereich hat Ubisoft wahrscheinlich nicht die passende DNA, was zugegebenermaßen auch sehr anders ist, weil im AAA-Bereich das brauchen solche Projekte natürlich viele, viele Jahre, kosten viele, viele Millionen und haben dann aber auch relativ prognostizierbare Absatzchancen. Im Mobile-Markt ist es das Gegenteil. Im Mobile-Markt muss man schnell sein, muss man agil sein, muss man schnell auf Markttrends reagieren. Und deswegen ist die Ubisoft-Strategie eben im, so wie ich es verstanden habe, zumindest im AAA-Bereich ihre eigenen Studios, ihre eigenen Produkte groß zu machen und im Mobile-Bereich über M&A sich Firmen, die trotzdem in die Kultur grundsätzlich passen, dazu zu holen.
Habt ihr dann Austausch mit den anderen Mobile-Firmen, die übernommen werden und wurden? Oder steht ihr so ein bisschen eigenständig da und macht euer Ding?
Ja, wir haben schon Austausch. Das auf jeden Fall. Wir jetzt natürlich durch Corona ist es schwierig geworden, sich in Person zu treffen, weshalb wir oft mit den anderen telefonieren. Aber da passiert schon viel und das ist auch wichtig für uns. Das wäre auch einer der Gründe, warum wir auch Teil einer größeren Organisation werden wollten. Was uns aber auch trotzdem weiterhin wichtig war und was wir auch in dem Exit-Prozess ganz klar gemacht haben und auch Ubisoft von uns auch erwartet hat, ist, dass wir die Firma als Entrepreneurs führen. Das heißt, wir führen die Firma eigenständig. Wir sprechen natürlich regelmäßig mit Ubisoft, aber Ubisoft sagt uns nicht, hier macht mal das, macht mal das, macht mal das, sondern Ubisoft vertraut uns, dass wir das schon alles ganz gut selber hinkriegen und gibt uns da auch das nötige Vertrauen und die nötige Freiheit dafür.
Ich habe letztens mit Jens Begemann gesprochen zum Verkauf von seinem Unternehmen Wooga. Da meinte er, er war mehrere Monate nur damit beschäftigt, dieses Geld aufzutreiben als Geschäftsführer. War das bei dir auch so, dass du eigentlich im Unternehmen selbst eigentlich kaum noch warst und nur noch damit beschäftigt warst, diese 120 Millionen zu bekommen?
Tatsächlich nicht so arg. Also wir haben am Ende auch einen CFO gehabt, Ross, der das sehr aktiv war. Und wir hatten dann auch eine Investmentbank, mit der wir den Verkauf gemacht haben. Und das war schon so, also wir waren natürlich ein bisschen involviert, wir haben natürlich auch die Firmen mal getroffen, aber im Grunde war schon die klare Aufgabenteilung, wir führen das Unternehmen weiterhin, wir schauen, dass auch die Umsätze passen und der ganzen organisatorischen Part dahinter, der wird dann eben von unserem CFO und von der Bank gemacht. Aber natürlich ist es trotzdem eine sehr intensive Phase, weil man natürlich weiß, so jetzt zählt's und Business-Erfolge schwanken und auch im Mobile Gaming besonders gibt es mal einen Monat, der 20% schlechter ist als der Vormonat und der nächste Monat ist dann 20% besser als der Vormonat. So, die Schwankungen sind sehr stark. Aber natürlich will man genau in dem Moment dann keine Schwankungen haben, wenn man kurz davor ist, das Termsheet zu unterschreiben. Und da hat man schon sehr, sehr viel Fokus in der Firma, dass wir einfach auch keine Fehler machen, sondern einfach es schaffen, dass die Firma weiterhin gut performt.
Wie ist es eigentlich jetzt irgendwie, eines dieser großen deutschen Unternehmen zu sein? Ja, InnoGames, Good Game Studios und so weiter und so fort, die waren vorher groß, haben auch ähnliche Exit-Summen erzielt. Vorher wart ihr erst eine Weile unter dem Radar, jetzt schaut jeder auf euch rauf. Wie ist da der Unterschied?
Puh, also tatsächlich, was wir halt merken, ist natürlich, wir werden ab und zu mal am Rat gefragt und sprechen auch öfter mal mit anderen jungen Unternehmen, investieren tatsächlich auch als Seed-Investoren oder Angel-Investoren. Und da hat uns sicherlich der Erfolg und auch die mediale Aufmerksamkeit sehr geholfen. Und das ist auch für uns eine coole Möglichkeit, auch viel zurückzugeben. Wir haben früher auch immer, auch zum Beispiel Jens hat uns sehr, sehr viel geholfen über die Jahre hinweg mit seinem Rat und seiner Erfahrung. Und das ist auch was wir jetzt auch so an jüngere Unternehmen zurückgeben wollen, insoweit wie wir das eben können und auch in Form von Investments. Ansonsten ist es tatsächlich eigentlich gar nicht so anders. Also man spricht halt mal im Podcast, man hat mal ein Interview, aber im Großen und Ganzen, so Day-to-Day hat sich nicht geändert. Wir kommen morgens ins Office, beziehungsweise jetzt ins Homeoffice und arbeiten einfach, schauen, dass die Firma vorangeht, schauen, dass die Produkte besser werden, schauen, dass das Team happy ist und produktiv ist. Deswegen würde ich sagen, auch tatsächlich auch jetzt nach der Akquisition von Ubisoft hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert.
Du hast jetzt also nicht die Angst, plötzlich so eine Art Vorbildfunktion zu sein und wenn du einen Fehler machst, irgendwie auch damit in der Öffentlichkeit zu stehen.
Nee, also ich glaube, das ist auch dann fair enough. So, man ist natürlich, man kann sich nicht nur die guten Zeiten aussuchen, aber das gehört, denke ich, einfach dazu. Okay. Und wir sprechen natürlich auch solche Podcasts wie jetzt, den mache ich natürlich nicht, weil ich als Person das irgendwie nicht unbedingt meinen Namen draußen haben müssen, aber ich glaube, es ist halt für das Unternehmen gut, bekannt zu werden. Wir hiren natürlich immer noch, wir stellen viele Leute ein, wir versuchen dann natürlich für jedes Unternehmen die Besten einzustellen und da ist natürlich auch, spreche ich natürlich auch viel in meiner Rolle einfach als CEO von Colibri Games, mit dem Ziel, Colibri Games auch in Berlin bekannter zu machen.
Obwohl das, glaube ich, mittlerweile kaum noch notwendig ist. Ich kenne wenige Unternehmen, die innerhalb von 3 Jahren so stark gewachsen sind, von gefühlt null auf dem Horizont zu fast überall auf dem Horizont. Mir ist aufgefallen, dass, wenn ich bei euch nach Zahlen geschaut habe, waren die alle so ein bisschen alt. Hast du mal ein paar aktuelle Zahlen parat? Die letzten, die ich habe, sind fast noch von 100.000 Euro Umsatz am Tag, davon 40-50% Profit. Kannst du da irgendwas Aktuelleres nennen?
Also die Zahlen sind natürlich immer, jetzt nachdem wir Teil einer öffentlich gehandelten Unternehmung sind, ein bisschen schwierig. Ja. Also vor allem Umsatz- und Gewinnzahlen. Aber im Grunde, was man schon sagen kann, ist, wir sind weiterhin gewachsen über die Jahre. Auch unsere EBIT-Quote ist auch stabil geblieben. Und was User angeht, sind wir bei Edelmeister-Kunden inzwischen, glaube ich, bei ungefähr 110 Millionen Downloads von so ungefähr 10 Millionen jeden Monat aktiv spielen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, man sollte nie versuchen, nur der 10. Beste zu sein. Siehst du das immer noch so?
Ich glaube, man sollte das immer noch so versuchen. Natürlich, wir sind auch, wenn man sich den Mobile Games Markt weltweit anschaut, sind wir natürlich weit weg von den Top 10. Aber wir haben uns schon so als Ziel gesetzt, im Idle Games Markt, in dem Markt, in dem wir sind, auch die Top 1 zu sein. Und da gibt es noch zwei, drei andere Firmen, die das Gleiche probieren. Was sich aber auf jeden Fall nicht geändert hat, ist, dass ich ganz stark an Fokus glaube. Ich glaube, wir als Firma sind zum Beispiel eben im Idle Games Markt gut und ich glaube, das ist das, was wir können. Und ich glaube, in anderen Genres gibt es einfach so viele Firmen, die das besser können. Und im Idle Games Markt, da können wir auch von uns sagen, okay, unser Anspruch ist es, Top 1 zu sein. Und wir sind das auch unter gewissen Metriken. Wenn wir zum Beispiel in den Match-3-Markt gehen würden, wo es Firmen gibt wie King mit Candy Crush, dann ist völlig klar, wir werden da nicht die Top 1 werden. Und ich glaube, wenn man halt Top 10 nur ist oder dann auch nicht mehr Top 10, ist es in manchen Märkten einfach auch schwierig, wirklich ein nachhaltiges Business Model darauf aufzubauen, weil natürlich die Konkurrenz auch nicht schläft und am Ende ist der Mobile Games Markt ein sehr kompetitiver Markt, wie wahrscheinlich auch die meisten anderen Märkte sind. Und um in dem Markt erfolgreich zu sein, muss man, glaube ich, schon oben mitspielen.
Ihr habt vor 3 Jahren das erste Mal ja Marketingausgaben getätigt. Hast du vielleicht ein paar Tipps für andere Gründer, was ihr in der Zeit gelernt habt? Stichwort Marketing im Mobile Gaming Bereich.
Der erste Punkt tatsächlich war der, wir wollten eigentlich nie Marketing machen, weil wir aus Süddeutschland kommen, sehr schwäbisch geprägt, einfach viel Angst davor hatten, dass wir das Geld ausgeben und es nicht zurückkommen. Oder noch schlimmer, wir vielleicht User einkaufen, akquirieren über Marketing, die wir es auch so gekriegt hätten, weil wir das Spiel irgendwann selber gefunden hätten. Und das war unsere größte Angst, weswegen wir auch gar kein Marketing gemacht haben, bis dann irgendwann eins der Ad-Networks gesagt hat, hey, Jungs, wir nehmen unser eigenes Geld in die Hand, dürfen wir bitte eine Marketingkampagne für euch machen, nur um euch zu beweisen, dass das geht. Und dachten wir, na gut, wenn es euer eigenes Geld ist, macht ruhig. Und dann haben wir tatsächlich gelernt, so, dass Marketing extrem gut funktioniert hat bei uns. Also, und dann haben wir dann auch innerhalb von 3 Monaten unseren Umsatz und uns, aber auch unseren Profit verzehnfacht durch Marketing. Mhm. Also das war so der Game Changer eigentlich, vor dem wir am Anfang lange Angst hatten, einfach nur weil, ja, wahrscheinlich einfach nur aus purer Angst und es war auch natürlich nicht rational. Und das war so der erste Game Changer, so ein Produkt, von dem wir dachten irgendwie, das ist nicht gut genug, um Marketing zu machen, wo sich das völlige Gegenteil herausgestellt hat. Das heißt, da die Lessons Learned ist ganz klar, Marketing ist das, was man probieren sollte und wenn es funktioniert, kann man über Marketing auch ganz, ganz stark skalieren. Und dann ist natürlich so Marketing oder User Acquisition bei uns im Spezielleren, glaube ich, sehr abhängig davon, was man konkret macht. Bei uns im Mobile Gaming Markt ist es eben so, dass die Umsätze relativ spät kommen, dadurch, dass die Spiele kostenlos sind und die Spieler über Werbung oder zusätzliche Käufe im Laufe ihrer Lifetime Geld ausgeben können, kann es auch mal gut sein, dass wir einen Spieler haben, der 90 Tage lang überhaupt kein Geld ausgibt und sich nach 90 Tagen denkt, na gut, das Spiel spiele ich hier schon so lange, kaufe ich mir für 10 Euro das Spezialangebot hier. Und das bedeutet auf unserer Seite, wir müssen natürlich sehr viel vorhersagen über Algorithmen, was wir glauben, wie gut bestimmte Userquellen sind, um dann auch einschätzen zu können, wie viel wir dann da drauf bieten wollen. Und das ist aber natürlich sehr speziell für, oder im Mobile wieder anders, als es zum Beispiel für Subscription-Based-Modelle ist, etc. Was wir gesehen haben, ist, dass Facebook, was ja auch über Instagram eine mega Reichweite hat, dass das schon sehr dominierend ist im Mobile-Gaming-Markt. Mhm. Es gibt noch Google, die auch sehr groß sind. Aber ich glaube, wenn man erfolgreich sein will mit User Acquisition, kommt man um Facebook und Google nicht drumherum.
Du hattest vorhin die Download-Zahlen von Idle Miner Tycoon beziehungsweise insgesamt eurer Spiele genannt. Die Kurve des Wachstums scheint so ein bisschen abgeflacht zu sein. Ihr macht aber noch ungefähr ähnlich viel Geld. Das heißt, pro Person kommt mehr Geld rein?
Das ist schwierig so zu pauschalisieren, weil grundsätzlich Downloads ist natürlich eine schöne Zahl zu nennen, aber Downloads an sich sind nicht so aussagekräftig für das Business selbst. Auch vor allem, weil es sehr oft die Geografie ankommt. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes in den USA machen, das ist unser mit Abstand größten Markt. Und in den USA machen wir natürlich pro User sehr viel mehr Umsatz, als wir es in anderen Ländern machen, deren einfach die Kaufkraft viel geringer ist. Genau, das heißt, also ich glaube, wir machen auch pro User tatsächlich im Durchschnitt auch mehr Geld. oder mehr Umsatz inzwischen, einfach nur weil das Produkt besser geworden ist, weil wir mehr Content im Spiel haben, weil die Spieler länger spielen können. Also eben die Sachen, die ich vorher genannt habe, bei unserem Live-Games-Approach. Aber ganz viele von der Verzerrung kommt auch einfach über geografische Themen.
Jetzt meinst du ja gerade, das Spiel ist besser geworden. Woran macht ihr das denn fest? Weil zuletzt, als wir gesprochen hatten, lag die Bewertung eures Spiels bei 4,8, jetzt ist es bei 4,6. Was definierst du als besseres Spiel?
Auch die Bewertung ist ein bisschen nicht so eindeutig. Ich glaube, wenn man zum Beispiel auf Google Play schaut, wo die Bewertung immer global ist, ist es, hoffe ich, noch über 4,6. Aber die Bewertung ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Wir achten schon darauf, dass wir da gut sind. Wir schauen uns die auch tatsächlich jedes einzelne Review an, was ja inzwischen bei Google Play sicherlich einige Millionen sind. Aber am Ende sind wir natürlich eine Firma, die auch irgendwie am Ende Profit generieren muss. Und das heißt, ein wichtiger Bestandteil ist einfach der Lifetime Value des Users. Und der wird eben bestimmt einmal daraus, wie lange der User im Spiel bleibt und dann auch daraus, ob der User, wie viel Werbung der User am Ende schaut und auch Zusatzkäufe tätigt im Spiel.
Ich hatte übrigens als Vorbereitung auf dieses Gespräch mir noch einen anderen Podcast mit dir angehört und da hattest du ein paar sehr, sehr spannende Sachen zum Thema Community Management genannt. Ihr habt ein eigenes Community Management Team und das gibt sehr, sehr detailliert Feedback an das Development Team weiter. Kannst du das mal ein bisschen weiter ausführen? Weil das fand ich extrem spannend, auch für andere Startups vielleicht nicht im Gaming-Bereich.
Genau, also tatsächlich, als wir angefangen haben, damals mit Kulipe Games, hatten wir vorher nichts mit Gaming am Hut. Also wir haben natürlich als Konsumenten Spiele gespielt, während der Schulzeit, auch während dem Studium, aber wir hatten noch nie ein Spiel gebaut. Und deswegen war es uns von Anfang an wichtig, einfach ganz nah an unseren Spielern zu sein und einfach zu verstehen, was die eigentlich am Ende mögen, was denen gefällt, was denen nicht so gefällt. Und tatsächlich haben wir das am Anfang so gemacht, dass wir einfach auch, wir als Gründer ganz viele Calls mit den Spielern aufgesetzt haben, dass wir die Leute, die wir irgendwie greifen konnten, auch ins Office eingeladen haben. Also es waren dann so viele, viele Freunde und Bekannte und einfach zugeschaut haben beim Spielen. Und erst später ist uns eigentlich aufgefallen, dass das ein sehr großer Wert ist, weil es uns ermöglicht hat, das Spiel so zu bauen und dann auch die Updates so zu bauen, dass es den Spielern am Ende auch einfach gut gefällt und dass sie das bekommen, was sie haben wollen. Und ich glaube, es passiert sehr leicht, dass man in jedem Startup irgendwann so ein bisschen vergisst, dass es eigentlich am Ende um den Kunden geht. Gefällt dem Kunden das Produkt oder gefällt dem Kunden das Produkt nicht? Und wenn man dann halt sehr, keine Ahnung, in seinem Büro sitzt, irgendwo sehr abgeschottet, ist es wichtig, dann auch später auf einem größeren Scale, finde ich, Prozesse und Strukturen einzuziehen, die das auch garantieren, dass es am Ende auch wenn man als Gründer vielleicht nicht mehr in den Produktdetails involviert ist, dass der Link zwischen dem Spieler und den Produktentwicklern trotzdem bestehen bleibt. Und wir realisieren das über unser Community-Management-Team, zum Beispiel wöchentliche Meetings haben mit den Produktteams, wo die denen dann schildern, was gibt es gerade in der Community für positive Sachen, was gibt es für negative Sachen, dann auch Sachen machen wie Umfragen, um herauszufinden, was möchten die Spieler eigentlich, was gefällt den Spielern am Spiel, wovon möchten sie gerne mehr, wovon möchten sie gerne weniger. Und das hat uns schon sehr geholfen, finde ich. Und auch einfach ein bisschen ja nicht abzuheben, sage ich mal. Und das auch der Entwickler zum Beispiel, wenn er einen Bug verursacht, der dazu führt, dass ein Spieler seinen Spielstand verliert, den er ein Jahr lang hart aufgebaut hat, dass er dann auch mal den Screenshot sieht von der Bewertung mit dem Gesicht von dem Spieler, wo er schreibt, wie traurig er das findet und wie schade er das findet, dass er das Spiel so gemocht hat, auch um einfach den Link herzustellen, damit es dann am Ende nicht nur irgendwie eine Kennzahl ist in irgendeiner Excel-Tabelle, sondern damit auch die Produktteams und die Entwickler verstehen, am Ende sind das einfach ganz normale Menschen, die Spiele spielen und die Spaß daran haben oder vielleicht auch keinen Spaß daran haben.
Jetzt hast du gerade ein negatives Beispiel genannt, aber ich nehme an, grundsätzlich geht es eher um Motivation der Entwickler, oder?
Genau. Also ich glaube, negative Beispiele gehören auch tatsächlich mit dazu, weil man auch realisieren muss, okay, wenn man einen Fehler macht, dann kommt der Fehler auch an. Auf der anderen Seite ist natürlich das positive Incentive mega. Also es gibt wenig Produkte, glaube ich, auf der Welt oder wenig Entwickler, die eine Änderung in ihrem Produkt machen, was dann einen Tag später von mehreren Millionen Menschen gesehen und benutzt wird. Und das ist natürlich ein mega Gefühl, wenn man sich entscheidet, hier das Feature jetzt einzubauen und dann auf Go Live klickt und dann die ganzen Nachrichten sieht von Spielern, die das auch mögen und dann auch in den Zahlen sieht, dass sehr viele Spieler damit interagieren. Und der Impact, den man natürlich an so einem Produkt haben kann, ist riesig.
Das heißt, du gehst auch ab und zu mal da in diese Meetings rein und bist überrascht, was da an Feedback kommt?
Ja, schon. Also ich bin auch tatsächlich selber immer noch auch in den Feedback-Channels so ein bisschen mit dabei. Ich schaue auch immer, was die, ich scroll immer wieder durch die Reviews, ich schaue auf Reddit, was die Leute schreiben, schicke dann auch mal, ich weiß, wahrscheinlich sollte man das nicht zu viel machen, aber schicke dann auch mal dem Product Manager irgendwie was, was ich gefunden habe und frage ihn, was damit jetzt los ist. So.
Und der ignoriert das und sagt, ja, ja.
Nee, der schiebt es natürlich als First Priority gleich rein und dann denke ich mir danach, oh, so war das eigentlich nicht gemeint. Aber ich finde, das ist schon auch wichtig, dass auch wir als Gründer nah dranbleiben und eigentlich wissen, was am Ende uns ermöglicht, die Firma überhaupt zu führen, nämlich die Spieler, und auch dann eben wissen, was gefällt den Spielern und was gefällt den Spielern nicht.
Du meinst ja gerade, dass ihr eben durch dieses Community-Team unter anderem versucht, da dicht an den Spielern zu bleiben. Du meinst auch mal, und auch vorhin hast du es gesagt, ihr kamt ja nicht aus der Games-Branche und hattet dadurch ja auch einen Vorteil, weil Experten manchmal zu sehr Experten sind, zu sehr in ihrem Thema drin sind. Holt ihr euch deswegen auch manchmal mit diesem Wissen Leute rein, die vielleicht ebenfalls nicht aus dieser Branche kommen und vielleicht nochmal einen offeneren Blick haben auf dieses Thema?
Grundsätzlich ja, wir als Firma heiren allgemein relativ viele Leute, die so relativ frisch von der Uni kommen. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir jetzt auch nicht so weit weg von den Uni-Zeiten sind, und das funktioniert eigentlich ganz gut für uns. Und da hat man natürlich auch frisches Denken mit dabei. Leute, die, wir merken das ja auch uns selber, wir sind ja jetzt auch, andere würden uns wahrscheinlich jetzt auch als Gaming-Experten bezeichnen. Und das ist schon hinderlich, wenn man natürlich irgendwie alles weiß, weil hätten wir damals das Konzept von Idle Mantec und Gaming-Experten gezeigt, hätte wahrscheinlich jeder Gaming-Experte gesagt, dass das niemals funktionieren wird aus dem und dem und dem Gründen. Hm. Und das macht es natürlich schwierig.
Du hattest mal euer Büro als Großraumbüro mit Bibliotheksflair bezeichnet, oder zumindest klang das so raus. Bei euch gibt es ja eine absolute Schweigepflicht. Ist es immer noch so? Ihr seid ja inzwischen sehr, sehr viele Mitarbeiter.
Genau, inzwischen haben wir auf ein Hybridkonzept umgestellt. Das heißt, wir haben immer noch den einen großen Raum. Allerdings ist es jetzt so, dass die ganzen Projektteams in quasi kleineren Räumen sitzen. Okay. Die Projektteams sind in der Regel so 8 bis 10 Leute, und in den Räumen sprechen die Projektteams dann auch. Wobei dann aber die Teams, die in den Projektteams oder in den Projekträumen sind, haben weiterhin auch einen Platz oder zumindest so flexible Plätze in dem Großraumbüro, wo sie dann auch hin können, wenn sie sich konzentrieren wollen. Und dann gibt es eben die Leute, die jetzt irgendwie nicht direkt in dem Produktteam oder in einem Team involviert sind, die sitzen schon immer noch da.
Und wie kam dieses Umdenken zustande? Ich nehme an, der Grundgedanke war, alle sollen sich sehen und es soll eine Einheit sein. Jetzt ist es ein bisschen anders.
Genau, also es kam einfach über die Größe. Sachen, die mit 30, 40, 50 Leuten funktionieren dann mit 100 Leuten oft nicht mehr. Und wir haben dann auch gemerkt, zum Beispiel auf Idle Mind Tycoon, dass jetzt das reine Produktteam sind inzwischen 40 Leute, und da ist der Kommunikationsaufwand in dem Team einfach viel größer geworden, weshalb da dann, also es ist dann wieder in Subteams unterteilt, aber weshalb es dann einfach Sinn gemacht hat, da die Subteams in den eigenen Raum zu setzen, damit da die Kommunikation funktioniert. Wohingegen früher die Kommunikation, als das alles noch ein bisschen kleiner war, trotz dem ruhigen Office funktioniert hat.
Und jetzt mit so vielen Leuten, ist es immer noch so, dass ihr es schafft, diese ganz, ganz schlanken Prozesse zu haben, um theoretisch schnell an den Markt zu kommen? Oder ist es auch eine Erkenntnis, dass das mit so vielen Leuten nicht mehr funktioniert?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir sind immer noch so agil wie damals. Das sehen wir natürlich nicht. Und ich glaube, das ist aber auch richtig so, weil natürlich man ab einer gewissen Größe viele Sachen auch kaputt machen kann, wenn man zu agil, zu überhastet handelt. Und für mich ist da immer das Facebook ein gutes Beispiel, die ja damals als ihr Leitmotto Move Fast and Break Things hatten. Mhm. Und das sie natürlich immer nicht mehr haben konnten, als sie dann mal eine gewisse Größe erreicht haben. Und bei uns in der Firma drückt sich das so aus, dass eben auf Idle Mind Tycoon, auf der Live-Games-Seite, da sind Fehler natürlich super teuer. Also wir haben Spieler, die spielen das Spiel seit vielen Jahren. Wenn wir einen Fehler machen, der dazu führt, dass die ihren Spielstand verlieren, dann sind die natürlich für immer weg. Das ist natürlich ein unverzeihbarer Fehler, da kann man kein Risiko eingehen. Das heißt, auf Idle Mind Tycoon, wenn wir Updates haben, dann gehen die erstmal 1% der User, und dann schauen wir auch ganz genau, ob da nicht irgendwas kaputt geht und ob auch alles passt, und machen das schon sehr vorsichtig, und das benötigt natürlich auch viele Prozesse dahinter. Ja. Wohingegen wir wieder auf der Live-Game-Seite natürlich versuchen, die Agilität zu behalten. Wir haben viel weniger Prozesse, da gibt es nicht viel, was sie kaputt machen können, wenn sie ein Spiel releasen, das noch nicht so gut funktioniert. Und da geht es natürlich viel darum, schnell zu sein, agil zu sein, irgendeinen Markttrend zu sehen, darauf reagieren zu können und leider nicht irgendwie die Corporate-Prozesse im Hintergrund zu haben, wo man dann erstmal eine Excel-Tabelle ausfüllen muss.
Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt. Du meinst gerade zu schauen, was der Markt gerade macht und auf Trends reagieren. Du meinst mal, man soll eigentlich gar nicht so genau auf Trends schauen, weil Trends auch relativ schnell vergänglich sind. Habt ihr jetzt einen Mittelweg gewählt oder wie meinst du das gerade?
Ja, ich finde, es ist auch schwierig. Tatsächlich, ich finde, es gibt verschiedene Arten von Trends. Es gibt natürlich so Trends, die einen ganz klar beeinflussen, aber das sind dann oft nicht so die Trends, wo dann irgendwie eine neue Art von Produkt rauskommt, sondern eher Trends, wie zum Beispiel Marketing funktioniert. Im Marketing gibt es immer wieder neue Trends. Ich würde sagen, alle 6 bis 9 Monate kommt so ein bisschen eine neue Welle an Sachen, die sich irgendwie auf dem Markt etabliert haben. Und da muss man dann schon auch schauen, dass man da halt nicht abgehängt wird, sondern auch das mal für sich ausprobieren. Bei neuen Games zum Beispiel ist es teilweise, finde ich, schwieriger. Man sieht so immer wieder so ein paar Trends, aber es ist natürlich schwer zu sagen, geht man da jetzt drauf oder nicht. Und wir haben es so gelöst, dass am Ende die Teams auf den neuen Games das selber entscheiden dürfen, in welche Richtung sie gehen wollen, solange es eine plausible Begründung dahinter gibt. Und das ist natürlich, man kann natürlich nie die Zukunft vorhersagen, man weiß natürlich nie, ob ein Trend jetzt groß werden wird oder nicht. Das liegt dann aber auch schon auch ein bisschen in der Hand der Projektteams, was die dann eben auch glauben.
Was natürlich trotzdem relevant ist, dass irgendwann da auch mal ein neues Spiel rauskommt. Wie viel Angst habt ihr da, dass ihr dieses dritte Spiel nicht findet?
Angst haben wir keine. Wir haben eben Idle Mind Tycoon. Idle Mind Tycoon wird es sicher auch in 10 Jahren noch geben oder in 10 Jahren noch erfolgreich sein. Das ist so der Backbone der Firma. Und solange da alles gut läuft, brauchen wir als Firma keine Angst haben, wenn wir es nicht schaffen, ein neues Spiel zu bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass so, um das nächste Level zu erreichen, brauchen wir ein neues Spiel. Das heißt, für uns, in unserer Sicht, ist das neue Spiel eine Chance, die Firma nochmal richtig voranzubringen, nochmal richtigen Schub, sowohl was so die Firmenkultur angeht, was die Firma als kreative Quelle angeht, als aber auch aus finanzieller Sicht natürlich. Wenn wir schaffen, nochmal so ein Spiel wie Idle Mind Tycoon auf den Markt zu bringen, dann zahlt sich das natürlich auch finanziell aus. Wenn wir es allerdings nicht schaffen, dann ist die Firma deswegen nicht in Problemen.
Das heißt, ihr verfolgt auch den Ansatz, dass ihr versucht, Spiele zu entwickeln, die möglichst diesen Erfolg reproduzieren können, von der Größe zum Beispiel. Oder versucht ihr auch mal ein kleines Spiel irgendwie vielleicht auf den Markt zu bringen im Test?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Diskussion, weil ich glaube, was passiert ist, wenn man sagt, das Spiel muss unbedingt so groß werden wie das große Spiel, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass man nie einem Spiel eine Chance gibt, weil die meisten Spiele wahrscheinlich am Anfang nicht so groß sein werden und nicht so vielversprechend sein werden und das dann tatsächlich erst über die Zeit kommt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht jede einzelne Idee verfolgen und da ein Team aus 10, 15 Leuten draufsetzen, weil sonst wird am Ende sicherlich auch nichts herauskommen. Und wir versuchen das so ein bisschen im Mittelweg zu gehen. Das heißt, die Ansage ist nicht, dass das neue Spiel jetzt unbedingt so erfolgreich werden muss wie Idle Mind Tycoon, sondern wir sind auch happy, wenn es dann irgendwie am Ende 30% davon hat. Ja. Ich glaube aber, ein Spiel, das 30% dann von Idle Mind Tycoon erreicht, hat dann wahrscheinlich auch das Potenzial, wenn dann alles richtig läuft und ein bisschen Glück dazukommt, dann auch so groß oder vielleicht sogar größer zu werden.
Was mir bei euch aufgefallen ist und bei ganz, ganz vielen Startups, ist, dass sich dieses Gründungsteam, zumindest das, was in der Öffentlichkeit präsentiert wird, irgendwie so ändert. Ganz am Anfang, ich glaube auch, als ihr bei uns im Büro wart, wart ihr, glaube ich, 5 Leute, dann waren es plötzlich 4 Gründer und jetzt seid ihr quasi noch 2 Gründer. Was ist da dieser Hintergrund?
Also wir sind jetzt noch 3 Gründer.
Oder 3.
und auch alle 3 gleich beteiligt und quasi auch auf der Holding-Ebene, wo die Shareholder ist an Colibri Games auch zu dritt gleich beteiligt. Aber natürlich sieht man das auch oft bei Startups und auch bei uns, weil eine Firma am Anfang natürlich eine ganz andere Firma ist, als sie dann später ist. Und wir haben zu 5 gestartet und das war ein super starkes Gründerteam und ohne die Konstellation hätten wir sicherlich auch den Erfolg nicht geschafft. Auf der anderen Seite ist natürlich über die Zeit so klar geworden, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ziele haben wollen. Und dann haben wir uns einfach auch im Guten darauf geeinigt, dass wir die Anteile abkaufen, also die verbleibenden Gründer. Und das hat auch gut funktioniert. Und wir hatten natürlich das große Glück, dass wir keine Investoren hatten und auch als Firma doch von Anfang an sehr auf Profit ausgerichtet waren, was uns auch ermöglicht hat, einfach aus dem Cashflow heraus die Anteile zurückzukaufen.
Lass uns mal auf dieses Thema kommen, weil klar, wir haben schon 10.000 Mal darüber geredet, ihr hattet keine Investoren und das ist was sehr, sehr Besonderes. Aber du hast ja diese Diskussion bestimmt auch häufiger schon geführt. Ist das wirklich so was Besonderes oder sollte es nicht eigentlich der Standard sein, dass man ein Produkt schafft, was direkt gleich Gewinn abwirft?
Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, das funktioniert in vielen Bereichen einfach grundsätzlich nicht, weil Eben auch bei uns, wir hatten halt das Glück, dass wir ein Produkt hatten, das organisch am Anfang schon Traction bekommen hat. Die allermeisten erfolgreichen Games zum Beispiel haben das aber nicht, was einfach an dem Markt liegt, weil der Markt ist einfach User Acquisition dominiert. Fast alle Installs kommen über User Acquisition. Mhm. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass für die meisten super erfolgreichen Spiele, die auch super gut sind, ohne anfangs Marketing-Investment gar keine Möglichkeit besteht, da was zu erreichen. Was bei uns zum Beispiel auch noch mit dazu kam, war, wir waren eben, Studenten waren eingeschrieben an der Uni, waren in der WG, wurden noch von unseren Eltern so durchfinanziert, hatten irgendwie ein, zwei Nebenjobs so, aber wir waren auch einfach in einer Lebensphase, in der wir keine hohen Kosten hatten. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man quasi für uns fünf Gründer, wenn man da normale Gehälter zahlen hätte müssen, weil wir Familie etc. gehabt hätten, dann kommt man ja auch schnell mal auf einen sechsstelligen Betrag im Jahr, der ja dann irgendwo herkommen muss. Und das heißt, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir es geschafft haben ohne Investoren. Wobei man auch sagen muss, ganz am Anfang haben wir schon nach Investoren gesucht, aber als Team, das noch nie Games gebaut hat und auch sonst keinen Track Record hatte, waren wir für Investoren nicht interessant.
Willst du einen Namen nennen, damit die sich jetzt ganz doll ärgern?
Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Okay. Aber was ich auch sagen muss, auch fair enough, so, es hätte ja niemand wissen können, dass wir irgendwie erfolgreich werden, weil wir tatsächlich keine Ahnung vom Gaming hatten und tatsächlich auch noch nie für irgendwas erfolgreich gegründet hatten. Also ich als Investor jetzt würde wahrscheinlich auch nicht investieren, weil es gibt irgendwie so keinen Anhaltspunkt, warum genau wir hätten erfolgreich sein müssen. Mhm. Genau, wir hatten quasi nicht am Anfang nicht die Chance, das Geld zu raisen, dann hatten wir auch relativ schnell nicht mehr das Need, Geld zu raisen, weil wir dann eben das Glück hatten, profitabel zu sein. Aber um vielleicht den Punkt abzuschließen, ich glaube, am Ende, die meisten Firmen brauchen, glaube ich, Investoren, zumindest am Anfang, um ihr Geschäftsmodell erfolgreich auf die Beine zu bringen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die meisten Firmen gebootstrapped werden sollten.
Wir haben zum Ende immer noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
Ja.
9-to-5 oder Nachtschicht?
9-to-5.
Zebra oder Einhorn?
Einhorn.
Karlsruhe oder Berlin?
Berlin.
Okay. Einzelgänger oder Klickenmensch?
Klickenmensch.
Seriengründer oder Langzeitchef?
Seriengründer.
Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
Allein gründen oder im Team?
Auf jeden Fall Team.
Persönlich Mobile Gaming oder PC?
Mobile.
Okay. Du hattest übrigens ja gerade 9-to-5 gesagt. Das sagen überraschend einige Gründer. Dabei dürfte das mit der Realität ja wenig zu tun haben,
also,
oder?
Tatsächlich bei mir der Grund war, weil ich glaube, Nachtschicht ist gar keine gute Idee. Ich glaube, in der Realität als Gründer sollte es ein Zwischending sein. Also ich glaube, 9-to-5 als Gründer reicht nicht, um gegen alle anderen Firmen konkurrieren zu können. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man dann irgendwie anfängt, nicht mehr zu schlafen etc., dann geht die Performance erst recht in den Keller und das ist dann auch nicht mehr nachhaltig. Also so, ich glaube so, keine Ahnung, vielleicht eine 60-Stunden-Woche oder so. Als Gründer ist, glaube ich, was realistisch ist und was aber auch langfristig nachhaltig sein kann.
Also mit diesen momentan 60 Stunden ungefähr.
Also ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, aber es kommen natürlich so Sachen dazu, so man geht mal abends essen mit den Co-Foundern etc. So, und wenn man die Sachen mit reinzählt, dann kommt man sicherlich auf 60 Stunden, ja.
Okay. Und ganz zum Schluss, gibt es vielleicht eine Gründerin oder einen Gründer, den wir in diesen Podcast einladen sollten? Den Grund darfst du dir aussuchen.
Puh. Also Jens wäre, glaube ich, ein guter Vorschlag gewesen, aber der war ja vor kurzem da.
Gibt es andere Leute, die dich inspiriert haben?
Vielleicht kann man einen der InnoGames-Gründer, vielleicht Hendrik, mal in den Podcast holen. Ich glaube, InnoGames hat auch eine sehr, sehr interessante Story, ist noch sehr erfolgreich, aber in der Berliner Gründerszene irgendwie nicht so bekannt.
Okay, ich gebe mir Mühe, ihn mal anzufragen. Okay, Daniel, dann danke für das Gespräch.
Cool, vielen Dank für die Chance.